Guten Morgen auch von meiner Seite. In den vergangenen letzten Monaten habe ich viel in den Predigten über Leid gesprochen und was die Bibel dazu sagt. Und die Reihe hieß, wenn dir Leid begegnet. Wir möchten uns heute mit dem Höhepunkt des Leidens befassen, mit dem vollkommenen Leiden auseinandersetzen. Und das Leiden unseres Herrn Jesus Christus hat verschiedene Aspekte. Und wir könnten jetzt mit dem Verrat des Judas anfangen. Wir könnten auch damit anfangen, dass Jesus verhört wurde, gefangen genommen wurde, gefoltert wurde. Wir können mit den Menschen anfangen, die ihn verspottet haben, die gegafft haben und immer mehr Sünde auf sich geladen haben. Wir können aber auch mit der direkten Kreuzigung anfangen. Und es gibt viele verschiedene Aspekte des Leidens. Aber es gibt auch einen Aspekt, der bereits weiter vorne beginnt, der früher anfängt, den wir uns heute genauer ansehen möchten. Denn hier geschieht bereits so viel. Und hier können wir so viel sehen und so viel erkennen. Es ist der Kampf und das Leid unseres Herrn Jesus im Garten Gethsemane. Ich möchte gerne mit euch einen Bibeltext lesen. Wenn ihr eine Bibel parat habt, dann dürft ihr sie gerne mit aufschlagen. Das Matthäusevangelium, Kapitel 26, Abvers 36. Das Matthäusevangelium, Kapitel 26, Vers 36. Dann kommt Jesus mit ihnen an einen Ort, genannt Gethsemane, und er spricht zu den Jüngern: Setzt euch hier, bis ich dorthin gegangen bin und gebetet habe. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und beängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus: Also nicht eine Stunde vermochtet ihr mit mir zu wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt, denn der Geist ist zwar willig, das Fleisch aber ist schwach. Wiederum, zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und als er kam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und sprach wieder dasselbe Wort. Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen: So schlaft denn weiter und ruht euch aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen, und der Sohn des Menschen wird in die Hände von Sündern überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, nahe ist gekommen, der mich überliefert. Wir möchten heute in diesem Bibeltext zwei Aspekte betrachten. Zum einen möchten wir uns anschauen, die Beziehung, die Jesus zu Menschen hat. Was ist die Beziehung von Jesus zu den Menschen? Und als zweites die Beziehung von Jesus zu Gott. Und wenn wir gleich beim ersten Punkt anfangen und sehen, was für eine Beziehung Jesus zu den Menschen hatte, mit denen er hier unterwegs war. Jesus ist mit ihnen an einen Ort, der Gethsemane heißt, ein Garten, der nahe am Ölberg war. Und dort hielt sich Jesus immer wieder regelmäßig zum Beten auf. Und es ist bereits eine späte Abendstunde und es war gerade Zeit für das Passa. Und Jesus hat sich gemeinsam mit seinen Jüngern getroffen, um dieses Passa abzuhalten. Das können wir ab Vers 20 in Kapitel 26 bereits lesen. Und vor diesem Abend, bis es zu diesem Abend kam, ist viel passiert. Jesus, der Sohn Gottes, wurde Mensch. Wurde geboren als kleines Baby, kam hier auf diese Welt. Der Sohn Gottes, der bereits ewig beim Vater war, verließ dieses Leben in Herrlichkeit, verließ die Gemeinschaft mit seinem Vater und wurde als Mensch geboren. Er wuchs als Mensch auf, er entwickelte sich. Irgendwann begann sein öffentlicher Dienst und er berief einige Menschen, ganz am Anfang, um ihm nachzufolgen, um mit ihm dabei zu sein, ihn zu begleiten, für eine gute Sache unterwegs zu sein. Und durch diese ganze Zeit hindurch, als Jesus kranke Menschen heilte, als er Schriftgelehrte und Pharisäer entlarvte, als er durch Predigt und durch Gleichnisse sprach, viele Wundertaten vollbracht hat. Durch diese ganze Zeit waren diese Jünger dabei. Sie haben ihn begleitet, sie haben ihn gesehen. Sie kannten Jesus. Er war der Fixpunkt, der Mittelpunkt in ihrem Leben. Ihr ganzer Alltag hat sich auf ihn konzentriert. Sie haben ihre Familien zurückgelassen, ihr Haus zurückgelassen, ihre Arbeit zurückgelassen. Sie waren 24/7 mit Jesus unterwegs, ganz vorne mit dabei. Und Jesus fragte seine Jünger einmal in Kapitel 16 bereits, Matthäus 16, Vers 16, was glaubt ihr, wer ich bin? Und Petrus antwortet, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Die Jünger wussten, wer Jesus war. Sie haben es ernst gemeint. Sie wollten diesen guten Weg gehen. Sie wollten ganz vorne mit dabei sein. Und jetzt kommt dieser Abend, dieser eine Abend, so ereignisreich, so intensiv. Jesus verbringt das Passa mit seinen Jüngern und sie essen gemeinsam. Und bei diesem Essen sagt Jesus der gesamten Gruppe, dass ihn jemand verraten wird. Das können wir ab Vers 20 lesen, dass er verraten wird. Und einer seiner Lieben, einer von denen, die mit ihm unterwegs war, die ganze Zeit, er wird ihn verraten. Das wusste Jesus die ganze Zeit. Es war ihm die ganze Zeit klar. Aber die Jünger, sie wollten das nicht verstehen, sie wollten es nicht wahrhaben, sie wollten es nicht glauben. Jeder von ihnen sagte, ich bin es doch nicht, Herr, doch nicht ich. Jeder von ihnen war überzeugt, ich habe doch Gott lieb, ich folge ihm doch, ich bin doch von ihm. Niemals könnte ich ihn verleugnen, verraten, überliefern. Und auch Judas, der ihn verraten hat, sagte auch, aber doch nicht ich, Herr. Jesus antwortete, du hast es gesagt. Jesus wusste, dass an diesem Abend Judas ihn verraten wird, ihn an die Römer ausliefern wird. Eine von denen, die ihm folgten, eine von denen, die ihn liebten, durchs ganze Land. Judas hatte die Wunder gesehen. Er hatte die Zeichen gesehen, die Kraft und die Wirkung Gottes. Er hat sie miterlebt, von der ersten Reihe. Man konnte kaum näher dabei sein. Eine von den Menschen, die Jesus treu sein sollten, ist übergelaufen. Er hat sich dem Geld hingegeben, dem Verrat hingegeben. Er hat sich Satan hingegeben. Und hier können wir bereits erkennen, wie sich diese Lage zuspitzt, wie sie immer ernster wird an diesem Abend. Sie essen das Brot und sie trinken den Wein und Jesus offenbart ihnen, dass sein Brot, sein Leib für sie gebrochen wird, dass sein Blut für sie vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Daraufhin singen sie ein Loblied gemeinsam und gehen hinaus in Richtung Garten. Und kurz bevor sie dann in den Garten kommen, konfrontiert Jesus sie damit, was in dieser Nacht geschehen wird. Er konfrontiert sie damit, dass sie alle an ihm in dieser Nacht Anstoß nehmen werden. Mit anderen Worten sagt er hier, ihr habt mich 3 Jahre lang Tag und Nacht begleitet. Ihr habt meine Worte gehört, ihr habt meine Zeichen gesehen, die Wunder miterlebt. Ihr habt bereits selber gesehen, dass ich Gott bin, Gottes Sohn bin. Aber in dieser Nacht werdet ihr euch von mir stoßen. Ihr werdet euch von mir wenden. Ihr werdet euch an mir ärgern. Oh, Petrus erkennt sich so gut, nicht wahr? Und er sagt, das könnte ich niemals tun, auch wenn ich mit dir sterben muss. Ich könnte dich niemals verleugnen. Und oft heben wir Petrus hier hervor und sagen, oh, Petrus, war wieder ein bisschen schnell. Aber es heißt hier in Vers 35, ebenso sprachen auch alle anderen Jünger. Das haben alle gesagt. Und so sind die Jünger fest entschlossen, diesen Leidensweg mit Jesus zu gehen, auf keinen Fall von ihm zu weichen, auf keinen Fall von seiner Seite zu gehen. Auf keinen Fall werden wir uns von dir wenden. Auf keinen Fall werden wir die nicht zu dir halten. Was auch passieren mag, sie sind sich sicher, diesen guten, diesen wahrhaftigen Weg zu gehen, den auch Jesus geht. So geht Jesus mit ihnen in diesen Garten, um dort zu beten. Wenn wir die Geschichten über Jesus lesen, dann merken wir, dass er stets eine Antwort parat hat, dass er immer weiß, was Sache ist, immer weiß, was zu tun ist. Es gibt keine Situation, in denen er überrascht war oder ratlos. Aber dieser Abend ist ein besonderer Abend. Jesus lässt seine Jünger zurück und er nimmt den engsten Kreis seiner Jünger mit sich, Petrus, Johannes und Jakobus, und ihn vertraut er in besonderer Weise an, wie es ihm geht. Jesus ist betrübt. Jesus ist beängstigt. Er sagt zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Aber das sagt er nicht, weil er Hilfe braucht, sondern weil sie hier warten sollen, weil sie beten sollen, während Jesus etwas weitergeht, um die Gemeinschaft mit seinem Vater zu suchen. Diese Situation mögen die Jünger nicht gekannt haben. Jesus hatte Angst. Jesus hatte eine betrübte, eine bekümmerte Seele. Jesus geht ein Stück weiter und er kämpft und ringt im Gebet. Er steht in dem Kampf, für alle Menschen zu sterben, sein Leben zu geben, das Zorngericht Gottes auf sich zu ziehen. Und was tun seine Jünger in der Zeit? Was tun seine Jünger in dieser Zeit? Beten sie genauso wie Jesus? Stehen sie in diesem Kampf? Erst 2 Tage vorher sagte Jesus zu ihnen, in Matthäus 26, Vers 2, ihr wisst, dass nach 2 Tagen Passa ist. Der Sohn des Menschen wird überliefert, um gekreuzigt zu werden. 2 Tage vorher. Er erinnert sie daran. Ihr wisst das, ich habe euch das schon öfter gesagt. Immerhin hat Jesus sie gut darauf vorbereitet, dass er sterben muss, dass er ausgeliefert wird. Das vielleicht erst einige Stunden vorher oder Minuten vorher sagt er ihnen auch, dass sie alle an ihm Anstoß nehmen werden. Aber die Jünger, sie haben es fleißig verneint. Ich nicht, niemals. Was tun die Jünger? Sie schlafen ein. Sie können nicht mit ihrem Herrn kämpfen. Sie wissen, die Dinge, auch wenn sie nicht vollständig verstehen können, sie wissen all die Dinge, die Jesus ihnen gesagt hat, aber sie sind schwach. Sie schlafen ein. Und auch wenn der Kampf Jesu unglaublich heftig und groß ist, liebt er diese Jünger, er liebt sie. Er unterbricht sein Gebet und er kommt zu ihnen und er findet sie schlafend. Und er weckt sie auf und er spricht zu ihnen: Nicht eine Stunde schafft ihr es, mit mir wach zu bleiben, zu beten. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Da waren sie nun, die Jünger Jesu. Die Menschen, die Jesus wohl als Menschen am meisten bei sich haben durften, die ihn als Menschen am besten kannten, am meisten und am intensivsten Zeit mit ihm verbracht haben. Aber diesen Weg können sie nicht mit Jesus gehen. Diesen Kampf können sie nicht mit Jesus kämpfen. Sie sind schwach. Und Jesus liebt seine Jünger nicht so sehr, weil sie so tolle Menschen waren. Nicht, weil sie besonders tolle Fähigkeiten hatten. Und er hat sie nicht auserwählt, ihm zu folgen, damit sie ihm bei seinem Leidensweg helfen, ihm unterstützen oder irgendwie etwas dazu tun könnten, dass es ihm leichter fällt. Jesus hat sie auserwählt, um seine Größe, um seine Herrlichkeit, seine Gnade an ihn zu zeigen. Sie sollten aus nächster Nähe erkennen und sehen, wie der Christus unter ihnen gelebt hat, wie ihre Unvollkommenheit und Sünde von ihm getragen wird. Und hier beginnt dieses Leiden. Jesus wird alleine gelassen. Er wird alleine gelassen von seinen Jüngern und er kämpft alleine. Und ich denke, wir alle können uns in den Jüngern wiederfinden. Während Jesus diesen Leidensweg ging, während er hier im Gebet kämpfte und ringte und es um alles ging, wo waren wir da? Wo warst du? Oder wer warst du? Was hast du Gott gegeben, um Anteil an diesem Leiden zu haben? Hast du mit Jesus vorne an der Front gekämpft, ihn unterstützt? Warst du dabei? Oder wärst du dabei gewesen? Hättest du den Durchblick gehabt und ganz vorne mit Jesus am Kämpfen gewesen? Nein, keiner von uns. Keiner von uns konnte helfen. Keiner von uns hätte Interesse gehabt. Keiner von uns wäre es wichtig gewesen. Während Jesus gerungen hat, haben wir irgendwo geschlafen. Wir waren schwach, klein, erbärmlich, elend. Und jetzt stell dir vor, es gäbe eine Möglichkeit, einen besseren Menschen aus dir zu machen. Wie könnte dieser Weg aussehen? Ich denke doch wohl, der effektivste Weg wäre gewesen, wenn Gott selbst Mensch werden würde, auf diese Welt kommt und zu mir kommen würde und sagen würde, folg mir nach. Verbring Zeit mit mir, 3 Jahre lang, jeden Tag, Tag und Nacht. Das wäre doch der ultimative Weg, oder? 3 Jahre lang, Tag und Nacht bei Jesus Christus zu sein. Das würde doch einen guten Menschen aus mir machen. Zeit mit ihm zu verbringen. Gott kommt zu mir und ich kann persönlich Zeit mit ihm zu verbringen. Das würde mich doch so sehr prägen, da kann doch nur ein besserer Mensch aus mir entstehen, oder? Und jetzt kommt es drauf an und die Jünger, sie schlafen. Sie können nicht einmal eine Stunde mit Jesus beten. Es gibt keinen Weg, um besser zu werden. Es gibt keinen Weg, außer dem Weg, den Jesus gegangen ist. Und diesen Weg konnte er nur alleine gehen. Es gab keine Möglichkeit. Kein Mensch konnte ihm helfen. Kein Mensch konnte ihn vollständig verstehen. Jesus war hier ganz auf sich alleine gestellt. Und trotzdem hat er sie geliebt. Das ist eins der großen Worte des Evangeliums. Jesus hat es trotzdem getan, obwohl er uns kannte. Obwohl er wusste, wie schwach und wie klein und erbärmlich wir sind. Er starb trotzdem für uns am Kreuz. Diese liebevolle Beziehung, die Jesus zu seinen Jüngern hatte, beruhte überhaupt nicht auf Gegenseitigkeit. Es war nicht so, dass die Jünger Jesus bedingungslos liebten. Jeder von ihnen wollte der Größte sein und einige haben sogar ihre Mutter vorgeschickt, die ein paar Plätze im Himmel ganz rechts und links neben Jesus reservieren sollte. Jesus kämpfte diesen Kampf nicht, weil wir es wert waren, erlöst zu werden. Er ging ans Kreuz, weil er uns geliebt hat, weil es notwendig war, dass diese Sünden bezahlt werden. Wie ist es so oft, wenn wir Menschen leiden sehen? Wie ist es so oft, wenn wir sehen, wie es jemandem einfach nur schlecht geht? Wollen wir ihm da nicht helfen, ihm auf diesem Weg eine Unterstützung sein, für sie beten, für sie leiden, mitleiden? Die Jünger, sie wussten, wie es Jesus ging. Er hat es so oft gesagt, er hat sie darauf vorbereitet. Und sie sind eingeschlafen. Das macht das Evangelium so besonders und so einzigartig und so wunderschön. Gottes Sohn kam nicht auf diese Welt, weil wir ihn darum gebeten haben. Kam auch nicht auf diese Welt, weil wir versprochen haben, mit ihm an vorderster Front zu kämpfen. Und er kam auch nicht auf diese Welt, weil wir ihn so geliebt haben. Gott schickte seinen Sohn, weil er uns geliebt hat. In 1. Johannes 4, Vers 9 und 10 heißt es, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Das ist der Grund, warum Jesus kam. Nicht die Wunder, nicht die Heilungen, nicht seine Worte und nicht sein Reden. Deine und meine Sünde. Das war der Grund, dass Jesus seine Position verlassen hat. Das war der Grund, warum er sie verlassen musste und auf diese Welt kam, um für diese Sünden zu bezahlen. Jesus tat diese Dinge aus Liebe. Und auch wenn seine Jünger ihn verlassen haben, auch wenn seine Jünger nicht mit ihm kämpfen konnten, nicht vorne dabei waren, sondern sich von ihm abgewandt haben, hat er sie trotzdem geliebt, hat er trotzdem nach ihnen gesehen und ist trotzdem für sie ans Kreuz gegangen. Als Weiteres möchten wir als zweiten Punkt die Beziehung von Jesus zu Gott ansehen. Denn wir reden oft darüber, wie sehr Gott Menschen geliebt hat. Und warum es deshalb notwendig war, dass Rettung für unsere Schuld möglich wird. Aber wichtiger und zentraler ist es, die Beziehung zwischen unserem Herrn Jesus Christus und Gott dem Vater zu sehen. Zuerst möchten wir einen kleinen Einblick in das Herz Gottes tätigen. Wir bekommen nämlich in diesem Text einen Einblick in Gottes Herz. Jesus ist betrübt. Seine Seele ist betrübt bis zum Tod. Wir könnten es auch anders übersetzen und sagen, Jesus' Seelenschmerz ist so groß, dass er ihn töten möchte. In den Evangelien lesen wir oft, dass Jesus sehr harte Reden hat, sehr klare Worte spricht. Er redet immer ernst und immer direkt. Aber hier können wir sehen, dass eine gewisse Unruhe in ihm ist. Wir können sehen, dass es ihm nicht leicht fällt, damit umzugehen. Und Lukas beschreibt hier noch ein wichtiges Detail, das wir nicht in Matthäus lesen, dass der Kampf Jesu immer stärker und immer heftiger wurde. Und hier heißt es in Kapitel 22, Vers 43 und 44, es erschien ihm aber ein Engel, der ihn stärkte. Und als er in Angst war, betete er heftiger und sein Schweiß wurde wie große Bluttropfen, die auf die Erde herabfielen. Wir meinen oft, wenn wir die Geschichte über das Leiden und das Sterben Jesu sehen, dass Gott absolut allmächtig und groß und souverän ist und deshalb ist es kein Problem für ihn, diesen Weg zu gehen. Seinen Sohn für die Menschen hinzugeben. Und das ist ein Fehler, wenn wir nur die Liebe Gottes betrachten, die Gott zu uns Menschen hat. Dann verstehen wir das große Ganze nicht. Es ist ein unzureichendes Bild, wenn wir nur die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen betrachten, die in Ordnung gebracht werden muss. Gott ist bereit, sich selbst zu opfern. Jesus kommt auf diese Welt, wird Mensch, um den Menschen zu dienen, um einen Weg zu schaffen, der nicht da war, um Rettung zu bewirken. Aber Rettung ist nur möglich, wenn dieser ewige, gerechte, heilige Gott stirbt und deine und meine Sünde trägt. Aber das bedeutet auch, dass eine Beziehung, die bereits ewig war, die bereits gut und heilig, makellos war, eine solche Beziehung gebrochen wird. Das ist etwas, das wir uns kaum vorstellen können. Gott der Vater, Jesus Christus, der Sohn. Sie hatten niemals einen Konflikt, niemals eine Meinungsverschiedenheit, niemals Streit. Keiner musste unter dem Egoismus des anderen leiden. Keiner musste eine Sünde des anderen zudecken. Keiner musste ihn damit konfrontieren. Keiner ist ausgerastet, keiner ist laut geworden. Keiner hat den anderen geschlagen. Keiner hat den anderen ignoriert oder ist vor ihm geflüchtet. Das war eine Beziehung, in der noch niemals in Ewigkeit etwas Unreines gewesen ist, etwas Falsches gewesen ist, etwas Böses. Ein geliebter Vater, der von seinem Sohn noch niemals enttäuscht worden ist. Ein Sohn, der immer nur die Ehre des Vaters gesucht hat. Das hat Gott aufs Spiel gesetzt. Es wäre töricht zu meinen, dass es einfach für Gott gewesen ist. Dass das ein einfacher Weg gewesen wäre, nur weil er allmächtig ist, bedeutet das nicht, dass alles einfach ist. Wir sehen hier im Garten Jesus leiden im Gebet. Er leidet und ringt. Aber Gott hat auch gelitten. War es einfach für Gott, seinen Sohn zu senden? War es einfach für Gott, hier zu schweigen im Garten, während Jesus dreimal zu ihm betet? Ich glaube nicht. Als Jesus hier weitergeht, um Gott zu suchen, fällt er auf sein Angesicht und betet, mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Er spricht Gott nicht mit Gott an. Er sagt auch nicht nur Vater, sondern mein Vater. Und wir spüren hier, wie persönlich und wie tiefgehend diese Beziehung zwischen Jesus und Gott ist. Besonders wenn wir das Johannesevangelium lesen, wird uns ganz stark auffallen, was für eine starke und persönliche Beziehung sie hatten. Und ich möchte einfach zusammengepackt ein paar Verse vorlesen. Und hört einfach zu und achtet darauf, was wir hier lernen über Jesus und Gott. Der Vater liebt den Sohn und er hat alles in seine Hand gegeben. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn angegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wenn Gott euer Vater wäre, sagt Jesus, würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott gekommen und ausgesandt. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, ich lasse mein Leben für die Schafe. Und darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Ich und der Vater sind eins. Und wir würden noch viel mehr Stellen finden, in denen diese Beziehung zwischen Gott und Jesus sichtbar wird. Vater und Sohn sind eins, eng verbunden. Sie haben tiefe Liebe zueinander. Sie suchen die Verherrlichung. Sie kennen sich, sie lieben sich. Und genau diese Beziehung, die so heilig und so klar und so tadellos und so vollkommen, diese Beziehung wird unter der Last der Sünde gebrochen. Sie wird getrennt für eine Zeit. Und dieses Band zwischen Vater und Sohn wird nicht getrennt, weil Vater oder Sohn Fehler gemacht haben. Nein, diese Beziehung ist von Ewigkeit zu Ewigkeit heilig gewesen. Sie wird belastet unter der Last der Sünde, weil du und ich uns gegen Gott aufgelehnt haben, weil wir gesündigt haben. Wir haben die Trennung zu Gott verdient und nicht Jesus. Wir haben den Tod verdient und nicht Jesus. Aber nur Jesus kann dieses Problem wieder in Ordnung bringen. Nur er kann es wieder gut machen. Und dazu, genau dazu hat Gott ihn gesandt. Und dazu kam unser Herr auf diese Erde, um die Zeichen zu erfüllen, um für die Menschen zu sterben und wieder von den Toten aufzuerstehen, weil der Tod ihn nicht halten kann. Und hier sehen wir so klar und so schön, welche Beziehung denn wirklich geopfert werden musste. Das war kein einfacher Weg. Das sollte uns auch auf keinen Fall kalt lassen. Es hat Gott alles gekostet, alles. Die wertvollste und die innigste Beziehung, die es geben kann, die hat Gott für uns geopfert. Und ich hoffe, wir verstehen dadurch ein Stück weit mehr, warum Jesus betrübt war, warum er Angst hatte. Und es ist verständlich, dass er die Gemeinschaft zu Gott sucht, zum Vater sucht, bevor er gefangen genommen wird, bevor er die ganze Sünde der ganzen Welt am Kreuz trägt. Deswegen möchten wir uns noch weiter im Text ansehen, worin Jesus bittet. Worin besteht die Bitte von Jesus? Denn wenn wir einen genauen Blick darauf werfen, mit welchem Anliegen Jesus zu Gott kommt, dann merken wir noch viel mehr, was für ein Kampf hier entsteht. Wir können anhand von diesem Text zu Recht natürlich die Frage stellen, was genau ist dieses Anliegen? Will Jesus doch nicht am Kreuz sterben? Will er einen Rückzieher machen? Aber Gott erlaubt es ihm dann nicht? Hat Jesus einfach nur Todesangst oder bekommt Jesus kalte Füße? Jesus lebt hier einige Jahre auf der Erde und er ging diesen Weg, der schon lange, lange im Voraus klar war, der bekannt war. Und Jesus beschreibt hier im Johannesevangelium, können wir es lesen, hier spricht Jesus in Kapitel 12, Vers 27 und 28, jetzt ist meine Seele bestürzt und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde? Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel, ich habe ihn verherrlicht und ich werde ihn auch wiederum verherrlichen. Jesus wusste, welchen Weg er geht. Er wusste, welchen Willen er ausführt. Und es war schon immer klar, es war keine Überraschung für ihn, dass er jetzt sterben wird. Es war keine Überraschung für ihn, wie sein Weg hier enden wird auf dieser Erde. Es war schon immer klar und es war festgelegt, dass Jesus auf diese Welt kommt, um zu sterben. Jesus sagte selbst darüber, Johannes 10, Vers 17, habe ich vorher schon einmal vorgelesen, darum liebt der Vater mich, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen und ich habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich vom Vater empfangen. Jesus ging diesen Weg nicht, weil er seinem Vater einen Gefallen tun wollte. Er ging diesen Weg auch nicht, weil er keine Wahl hatte und dazu gezwungen wurde. Jesus hatte die Wahl, es lag in seiner Hand. Er wurde nicht dazu gezwungen, er wollte es tun. Sein Leben hat er von sich aus für uns gegeben. Es war kein Befehl, er wollte das tun. Und jetzt befindet sich Jesus im Garten und er bittet Gott darum, ob dieser Kelch an ihm vorübergehen kann. Was hat das zu bedeuten? Wir konnten bereits vorher sehen, eindrücklich, dass Vater und Sohn den gleichen Willen haben, dass sie eng miteinander verbunden sind. Sie haben Liebe, Tiefe, Liebe und Gemeinschaft miteinander und sie sind eins. Und Jesus bittet hier nicht darum, dass er nicht sterben muss. Denn deshalb ist er auf diese Welt gekommen. Wir wissen, dass alle Dinge, die Jesus getan hat und vor allem auch alle Dinge, die aufgeschrieben worden sind, uns etwas auftun sollen, uns etwas zeigen und etwas lehren sollen. Und sie lehren uns hier etwas Bedeutsames. Ich möchte nochmal die ganze Bitte Jesu vorlesen. Er sagt, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus macht hier keinen Rückzieher. Er steht kurz davor, viele körperliche Leiden zu ertragen, geschlagen zu werden, misshandelt zu werden, gegeißelt zu werden und anschließend auch ans Kreuz genagelt zu werden und umgebracht. Aber dieser Kelch, der ihn erwartet, der ist noch weitaus schlimmer als die körperlichen Leiden, die er ertragen musste. Jesus musste den Kelch des göttlichen Zorns trinken. Und die Gerechtigkeit Gottes über die ganze Sünde der Menschheit in einem Moment ertragen, während er jede einzelne Sünde auf sich genommen hat und bitter dafür bezahlte. Und Jesus fragt, bevor er zu dieser Bitte kommt, bevor dieser Weg beginnt, sagt er, wenn es möglich ist, wenn es möglich ist. Wir könnten es auch anders formulieren. Vater, wenn es einen anderen Weg gibt, wenn es eine andere Möglichkeit gibt, wenn es eine andere Alternative gibt, um gottlose Menschen zu retten, dann zeige mir diesen Weg. Aber in allem soll das dein Wille sein, soll das dein Heilsplan sein. Wenn es einen anderen Weg gibt, als diesen Kelch zu trinken, damit Menschen gerettet werden können, damit sie nicht in die Hölle gehen, dann zeige diesen Weg. Jesus will nicht einen anderen Weg gehen wie Gott. Er lehnt sich hier nicht gegen Gott auf, sondern er ringt um eine Antwort. Es ist ein wahrer Kampf in diesem Garten, wo es um alles geht. Gibt es einen anderen Weg als diese Trennung zwischen Vater und Sohn? Gibt es einen anderen Weg, Menschen zu retten? Eine andere Möglichkeit, die Sünde wieder in Ordnung zu bringen? Gott ist doch allmächtig. Er kann doch alle Dinge tun. Aber Gott antwortet nicht. Jesu Jünger beten nicht mit, sie stehen ihm nicht bei, sie schlafen. In dieser Zeit kommt ein Engel, um Jesus zu stärken. Und Jesus geht noch einmal ins Gebet und hier merken wir eine Wandlung in seinen Worten. Er sagt, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und hier ist die Antwort in dem, was Jesus betet. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Die Schuld, die wir alle auf uns geladen haben, die kann man nicht wegzaubern. Die können wir nicht wegdenken, die können wir nicht gutreden. Man kann sie nicht ungeschehen machen. Es gibt nur einen Weg, Schulden wieder in Ordnung zu bringen, indem sie bezahlt werden. Es gibt keinen anderen Weg, um Sünder zu retten, außer dem Weg, den Jesus gegangen ist, dem er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist und anschließend wieder auferstanden ist. Anschließend, nachdem Jesus sie noch ein drittes Mal gebetet hat, weckt er seine Jünger. Und er sagt ihnen in Vers 45, Matthäus 26, 45, siehe, die Stunde ist nahe gekommen, der Sohn des Menschen wird in die Hände von Sündern überliefert. Jesus geht hier aus diesem Garten entschlossen. Er vollbringt den Willen Gottes. Er geht den einzigen Weg, den es gibt, den einzigen Weg der Möglichkeit. Und er schafft damit diesen Weg, dass wir errettet werden können. Keine andere Möglichkeit als die, dass Jesus Christus für uns ans Kreuz ging. Und egal, wie gut du von dir denkst, egal, wie toll deine Fähigkeiten sind, egal, was für gute Dinge du bereits getan hast, egal, wie viel du betest, egal, wie viel du in der Bibel liest, Menschen dienst oder vielleicht auch Geld spendest oder sonst etwas tust, diese Dinge können dich nicht in den Himmel bringen. Diese Dinge können dich nicht retten. Retten kann dich nur einer, Jesus Christus. Er hat deine und er hat meine Schuld am Kreuz getragen. Ist dir bereits vergeben? Ist dieses Ereignis, an das wir heute denken, ist das schon Realität in deinem Leben geworden? Ist diese Last des Lebens, die Last, die du mit dir trägst, ist sie schon weggenommen worden? Bist du frei von der Sünde, der du dienst oder gedient hast? Auch wenn Karfreitag traurig ist, dürfen wir uns dennoch freuen. Denn dieses Ergebnis, dieses Weges, den Jesus gegangen ist, gibt uns so viel Grund zur Freude, so viel Grund zur Freiheit. Wir dürfen Neues, wir dürfen ewiges Leben daraus schöpfen. Wir dürfen versöhnt sein mit Gott. Ist das in deinem Leben Realität? Kannst du, so wie Jesus, auch zu Gott beten, mein Vater? An Jesus können wir sehen, dass es nicht immer einfach ist, den Willen Gottes zu tun. Nicht immer einfach ist, die Wege Gottes zu gehen. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder über Leiden gesprochen. Und wenn wir dies betrachten, dass Gott uns manchmal leiden lässt, dass Gott uns manchmal vor Probleme stellt, dürfen wir uns fragen, sind wir bereit, den Willen Gottes zu suchen? Sind wir bereit, für den Willen Gottes zu leben? Gott stellt uns immer wieder vor Probleme und manchmal auch vor Leid. Aber das größte Leiden, das größte Problem hat Gott selbst für uns gelöst. Das größte und das vollkommenste Leiden hat Jesus vollbracht. Es gibt kein größeres Problem, das uns begegnen kann. Wir hätten es verdient, am Kreuz zu sterben. Wir hätten es verdient, auf ewig von Gott getrennt zu sein. Aber dieses Leiden hat Jesus auf sich genommen und hat diese Möglichkeit geschaffen, dass wir es nicht ertragen müssen. Welche Auswirkung hat diese Botschaft in deinem Leben? Wenn du dein Leben betrachtest, ist das wirklich eine Sache, die dich am meisten beeinflusst, die dich am allermeisten prägt, dich führt in deinem Leben und dich leitet? Lasst uns heute besonders daran denken und uns neu ausrichten und unseren Blick darauf schärfen, was es wirklich bedeutet hat, dass Jesus dieses Leiden auf sich genommen hat, dass er unsere Schuld am Kreuz getragen hat, was es wirklich Gott gekostet hat, diesen Weg zu gehen, diesen schwierigen Weg zu gehen, sich selbst zu opfern. Lasst uns darüber nachdenken, inwiefern diese Botschaft unser Leben, unsere Gemeinde und vor allem unser Herz beeinflusst und prägt. Und lasst uns Gott anbeten, auf ihn sehen, den Anfänger und den Vollender des Glaubens. Amen. Ich möchte noch beten. Wenn ihr zu Hause seid, dürft ihr auch gern dazu aufstehen. Vater, wir danken dir, dass wir diese Sünde, diesen Leidensweg nicht tragen mussten, dass wir nicht für immer getrennt sein müssen von dir. Wir danken dir, dass du unser Gott bist und dass du dich selbst für uns geopfert hast. Wir sehen auf das Kreuz und wir sehen, was es dich gekostet hat. Wir sehen, wie schwierig dieser Weg war. Wir beten dich dafür an und wir preisen und loben dich, dass du uns diese Gnade und diese Barmherzigkeit erwiesen hast und wir in dir, in dem Evangelium, in der Vergebung unserer Sünden neues Leben, ewiges Leben finden dürfen, weil du diesen Weg gegangen bist, weil du dafür bezahlt hast. So bitten wir, dass diese Erkenntnis und dieses Evangelium nicht nur heute in unseren Herzen ist, sondern wir wirklich darin gefestigt werden können, auf dich sehen können und die Auswirkung dessen immer größer wird, was es bedeutet in unserem Leben. So bitten wir auch für den heutigen Tag, Herr, du kannst Menschen retten, du kannst Menschen heute noch zu dir ziehen und wir bitten dich, dass du es tust und dass wir in dir Ruhe und Geborgenheit und Sicherheit finden, Herr. Amen.